Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Heute Tobi Baumann. Hey.
Hallo, da bin ich wieder.
Ja, da bist du wieder. Schön, ein wiederkehrender Gast, das mögen wir gern. Du, Tobi, du hast gerade einen richtigen Coup gelandet. Du hast die erste deutsche Serie für Apple TV Plus gemacht und die ist gerade auch schon gestartet. Also wenn ihr jetzt reinhört und gleich in den Shownotes checkt, Where's Wanda?
Genau, die ersten zwei Folgen sind jetzt seit 2. Oktober online, wie man so schön sagt.
Ja.
Und ab jetzt jede Woche eine neue Folge.
Ah ja,
cool. 8 Folgen sind's.
So wird's gemacht, genau.
Ja, mega. So wie früher ein bisschen.
Ja, genau. Wie früher. Und erstmal zwei zum Anfüttern.
Ja. Ja, es gibt viele, die so Probe-Abos haben. Ich glaube, immer wenn man ein neues iPhone hat oder so oder ein neues Produkt, dann hat man so ein Probe-Abo. Und dann ist es natürlich super, wenn man da reingucken kann und dann so gehuckt ist, dass man dabei bleibt.
Ja, klar. Na gut, das ist ja auch schlau. Ja, also auf jeden Fall, ich hatte das große Glück, schon komplett durchzugucken. Wir dürfen auf gar keinen Fall spoilern und über das Ende oder über die Verläufe reden. Ja, aber ich kann nur sagen, it's hot und es hat richtig Spaß gemacht. Fangen wir mal vorne an. Wie kam es denn dazu? Hast du die Serie entwickelt oder wurdest du angesprochen oder wie ist das passiert? Hast du mit Autoren gearbeitet oder wer ist zu wem?
Also die deutsche Produktionsfirma, die ist die UFA, die auf mich zugekommen ist. Die Serie war bei denen schon eine ganze Zeit lang in Entwicklung. Ursprünglich basiert die auf einer Idee von einem deutschen Regisseur und Autor, Zoltan Spirandelli. Soweit ich weiß, war die aber als reine Drama-Thriller-Serie konzipiert. Die sind dann eben an Apple TV Plus daran getreten die fanden die Prämisse scheinbar interessant. Ich habe keine Ahnung, wie die Serie ursprünglich war. Ich bin erst an Bord gekommen, als eben Oliver Lensley, ein britischer Autor, die Serie nochmal komplett neu erfunden hat, eben als Dark Comedy, als Genre-Mix zwischen Drama, Thriller, Crime und Comedy eben. Und dann ist die UFA auf mich zugekommen. Ich habe mit der UFA ja auch schon früher gearbeitet, Faking Hitler zum Beispiel gemacht. Und Natalie Kudiabor ist eine tolle Produzentin, die ich auch schon ein bisschen länger kenne. Mhm. Und die hat gefragt, hast du Lust, das zu machen?
Ja, geil. Und war da schon klar, dass es für Apple TV oder Apple TV Plus, wie man richtig sagt,
Das war klar. Also das war zu dem Zeitpunkt, also ab dem Moment, wo eben der britische Autor an Bord war, ging das auch bei Apple TV in UK sehr schnell vorwärts. Es gibt eben Franziska Andergassner, die deutsche Chef Creative von Apple TV Plus in Berlin, die das sozusagen für Deutschland auf die Beine stellt. Und wir haben quasi immer mit Franziska Andergassen oder eben direkt mit London kommuniziert in der Entwicklung. Und das war schon klar. Und da gab es zuerst mal so ein sogenanntes Pitch-Deck, wo so ein bisschen drin war, wie das so ausschaut, was da so passiert. Und das hat mich sofort total gehuckt. Da habe ich sofort gesagt, das will ich unbedingt machen. Du hast es ja alles gesehen und du kannst dir vorstellen, wie viel kleine verspielte Schweinereien in dieser im positiven Sinne Schweinereien, also Schweinereien im Sinne von Spielereien, die für einen Filmemacher ein großer Spaß sind, da drin sind, und die waren von Anfang an in der Konzeption drin, und das war so ein Mix, wo ich dachte, das ist auf jeden Fall was, wo ich dabei sein will.
Ja, voll cool. Auf jeden Fall merkt man auch, dass du eine Menge Budget hattest. Es ist auch super aufwendig alles. So jede Folge passiert da etwas anderes und dann kommst du da auch in andere Räume und ist alles, ja, also wie du schon andeutest, Dark Comedy, das ist voller Kuriositäten, voller kleiner Details, voller Spaß, aber auch durchaus sehr aufwendig, was man jetzt nicht normal so unbedingt sieht in der deutschen Serie. Ne? Du hattest da schon auch ein. Das ist schon richtig international gedacht.
Ja, es ist halt toll, wenn man so eine Unternehmung plant, eben so eine Serie zu machen, und dann gerade, wenn man sagt, als Apple TV Plus, wir wollen jetzt die erste Serie aus Deutschland rausmachen, dass man dann auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt und sagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir es auch richtig. Mhm. Und dann, dann hauen wir auch hier und da richtig auf die Kacke. Und das ist natürlich dann ein Gedanke weniger, den man sich machen muss als Macher. Wie kriegen wir das denn eigentlich alles finanziert? Nämlich wirklich dann erstmal einfach sprudeln. Und es ist halt wir kreieren halt eine kleine Kleinstadtwelt, die es so nicht gibt. Und mit allem drum und dran, bis hin zu diesem Bild dieser Kleinstadt, was man immer im Vorspann, der übrigens einen hervorragenden Song von Alice Merton hat, Mania, und der komplett, der immer wieder auch mal zu sehen ist in der Show und der natürlich komplett am Computer entstanden ist, weil diese Art von Landschaft gibt's gar nicht in Deutschland. Also wir haben sie zumindest nicht gefunden. Ich habe sie mal gesehen auf einem Flug nach Edinburgh aus dem Flugzeug raus. Sowas Ähnliches.
So eine kreisrunde angeordnete
Siedlung.
Wie so ein Spinnennetz ein bisschen, ja.
Und es ist auch so ein bisschen so ein Symbol für diese, zum einen für das Netz, ne? Dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt, und zum anderen auch für diese, dass es halt alles so ein bisschen eine Künstlichkeit hat. Also vielleicht muss man einfach für die Leute auch mal kurz sagen, worum es geht. Es gibt einen Ort, wunderbar. Sundersheim, irgendwo in Deutschland, eine Kleinstadt. Und in Sundersheim ist eigentlich die Welt in Ordnung. Es gibt den örtlichen Fußballverein. Es gibt jedes Jahr das Nuppelwockenfest, die große Nuppelwockennacht, die wirklich der englische Autor in so aus so Versatzstücken aus deutschem Karneval, Sagen und Legenden, alemannischer Fasnacht sich so zusammengesponnen hat. In der eben die Legende ist, dass ein großes gehörntes Monster im Wald lebt, das einmal im Jahr nach Sundersheim kommt, um sich die schönste Jungfrau zu greifen und die in den Wald zu schleppen und wahlweise zu essen oder zu heiraten, man weiß es nicht so genau. Und dieses Fest ist der Startpunkt, an dem Fest sind alle verkleidet, da ist immer das Pokalspiel vom Sundersheimer Fußballverein, da ist überall was los, und genau an diesem Tag, das ist der Tag Null bei uns, und an diesem Tag verschwindet Wanda, die Tochter von Dedo und Carlotta, also Wanda, gespielt von Lea Drinder, die als Tochter von Dedo, Axel Stein und Carlotta Klatt, Heike Makatsch, die verschwindet. Und wir steigen aber in die Serie ein, irgendwann Tag 84, glaube ich, wo die schon viele, viele Wochen verschwunden ist. Die Polizei kommt nicht richtig voran. Es gibt keine wirklichen Hinweise, außer von irgendwelchen Spinnern. Und es wird aber ein Kleidungsstück von ihr gefunden in einem Kleidercontainer in dieser Siedlung. Und das ist für die Klatz, für die Eltern, das Zeichen, die muss hier noch irgendwo sein. Und weil die Polizei eben nicht vorankommt, sagen die, wir nehmen das jetzt selber in die Hand und fangen an, selber in der Nachbarschaft rumzusneaken. Es gibt noch Ole, den Bruder von Wanda, der ist so ein bisschen der Nerd in der Familie, ein Gamer, sehr technikaffin, der irgendwann sagt, ey Leute, wir müssen uns im Darknet Überwachungskameras und so Wanzen besorgen und diese ganzen Häuser verwanzen, was dazu führt, dass wirklich die Klatz ihre komplette Nachbarschaft ausspionieren und dabei jede Menge kleiner, schmutziger Geheimnisse erfahren, die meistens einfach auch gar nicht sie irgendwie näher an Wanda ranbringen, aber halt irgendwie auch echt skurril und die so ein bisschen zeigen, jeder hat irgendwie ein bisschen hinter verschlossenen Türen seine eigenen kleinen schrägen Dinge laufen. Und langsam kommen sie natürlich dann auch einem viel, viel größeren Geheimnis in dieser Kleinstadt auf die Spur. Und die, dann darf man eben jetzt nicht spoilern. Es wird es richtig verrückt, sagen wir mal so.
Ja, genau. Ja, es wird wirklich richtig verrückt und es macht auch richtig Spaß. Also danke erstmal für den Pitch, wie wir so schön sagen. Du hast es jetzt nochmal schön komplett zusammengefasst und erstmal auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich meine, der erste Regisseur, die erste Serie für so einen großen Player wie Apple TV ist natürlich geil.
Muss dazu sagen, ich bin nicht der einzige Regisseur. Ne? Also die ersten beiden Folgen hat mein Kollege Christian Ditter gemacht, den man auch kennt von How to be Single, Girlboss, Vicky. Ich habe dann die Abfolge 3 alle Folgen gemacht. Ja. Ich musste allerdings zwischendrin auch noch mal kurz 3 Wochen aus dem Projekt raus, weil ich eben den letzten Film, den wir zusammen besprochen haben, 791 Kilometer, genau, noch in der Mischung hatte. Und da hat dann mein anderer Kollege Facundus Gallarandi für mich kurz übernommen und Dinge für mich gedreht, die wir vorher besprochen hatten, der auch vorher schon mal Pauline für Disney gedreht hat, How to Sell Drugs Online Fast gedreht hat. Ah, ja. So ist es so ein bisschen, wie alles beim Film, am Ende natürlich eine Teamarbeit.
Ja, cool. Ja, deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum wir uns nicht treffen konnten in Berlin, weil du nämlich nicht nur in der Mischung warst, sondern auch schon gedreht hast parallel und das warst eigentlich ziemlich dicht.
Ja, ich war eigentlich im letzten Jahr von Juli bis kurz vor Weihnachten durchgängig in Berlin, würde ich eigentlich sagen, aber ehrlich gesagt bin ich jeden Tag quasi eine Stunde aus Berlin raus, irgendwo nach Potsdam oder Brandenburg gefahren, weil es gar nicht so leicht ist, in Berlin, was ja eine Großstadt ist, Kleinstadt zu drehen. Dafür musst du eigentlich immer aus diesem Stadtgürtel raus. Und dann findest du natürlich aber diese doch sehr hervorragenden, teilweise ja noch immer bestehenden alten, sehr undeutschen auch teilweise Motive, wie zum Beispiel eben die Siedlung, die eigentlich eine alte amerikanische Offizierssiedlung in Zehlendorf ist. Ah, oder das Innere vom Kapitän, was so ein bisschen aussieht wie ein Pub, weil es ein Schützenhaus von einem alten von der englischen Armee früher von einem Schießstand war.
Ah, und so. Cool. Naja, cool. Ja, wobei im Corporate Design habt ihr das ja dann, also diese Namen und diese Leuchtreklamen, die habt ihr ja gebaut, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also es gibt eigentlich in dieser Serie nichts, was nicht gestaltet wäre. Ja, und genau. Das ist eben das Tolle, wenn man die Möglichkeit hat, überall diese Welt zu gestalten, weil die wirklich auch der Ansatz von Apple TV Plus ist, im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern auf dem Streamingmarkt, die sagen ganz klar immer, wir wollen local erzählen, sagt halt Apple TV Plus, für unsere Zuschauer ist es wichtig, dass das genauso in Südamerika funktioniert wie in Finnland, wie in Asien. Deshalb braucht es eine gewisse Universalität.
Ja, cool. Ja, das merkt man auch, das macht auch Spaß. Also weil es auch als visuell sehr ansprechend ist und sehr ästhetisch. Apropos ästhetisch, das sieht jetzt auch wirklich sehr, sehr glossy aus vom Look. Ist das Post oder hast du das alles hergestellt?
Naja, das fängt natürlich damit an, dass wir ein klares Konzept haben. Also die Farbe Gelb zum Beispiel findet extrem viel statt in dieser Welt. Und die Auswahl von Farben zwischen Production Design und Kostümen ist extrem entscheidend dafür, was man am Ende auch noch entscheiden kann. Dann gibt es einen sogenannten Show-Lut, wo die Kameraleute mit den Menschen, die später das Color Grading machen, zusammen schon mal eine Farbe entwickeln oder eine Wärme und wie grell oder wie blass oder wie kontrastreich das Ganze sein soll. Und den versucht man dann eben durchzuziehen. Und wir haben dann uns im Vorfeld eben auch mit allen Beteiligten geeinigt, wie wir wollen, dass das ausschaut. Und da war eben ein großer Punkt daran, dass wir diesen Kontrast zwischen dem, was da eigentlich passiert, nämlich dass es wirklich hochdramatisch ist und ich meine, Eltern verlieren ihre Tochter.
Ja,
und es wird wirklich auch, je weiter man in dieser Serie vorankommt, desto düsterer und auch gefährlicher wird das Ganze. Jetzt eben nicht, wie man natürlich bei einem Drama-Thriller denken könnte, einen schweren und düsteren und auch traurigen Look da drauf haben will, sondern das genaue Gegenteil, nämlich diese heile, Sonne, bunte, sonnige Welt, die scheinbar in Ordnung ist, dagegen zu stellen.
Ja, voll cool. Hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Ja, und auch natürlich Spaß gemacht hat auch dein, also neben der Story hat auch die tollen Darsteller. Das ist ja auch richtig klasse. Also du hast es schon eben angedeutet, die beiden Hauptfiguren, die sich dann auf die Suche machen, der verschwundenen Tochter, gespielt von Heike Makatsch und Axel Stein, auch richtig genial, weil du sie auch nicht so Comedy-esque führst, sondern der Humor so drunter liegt, ja, und aus sich so eine Skurrilität halt irgendwie artikuliert, aber halt ist es halt nicht, wie man in Deutschland oft sieht, Komödie gespielt, ja, so vordergründig. Das fand ich halt total schön.
Also ja, lustigerweise gibt es da ganz unterschiedliche Ansichten darüber.
Ja, also.
es gibt ja, also wir haben ja jetzt schon auch Reviews und ich finde es sehr interessant, dass alles das, was die deutschen Reviews kritisieren, nämlich, dass da, also das funktioniert, das geht doch nicht zusammen, dass da so ein ernstes Thema und dann wird, werden da, ist da Slapstick drin und dann wird da, passieren da lustige Sachen. Genau das feiern die Briten und die Amerikaner. Also ich habe gerade irgendwie eine tolle Kritik aus der New York Times gelesen und im Guardian. Ja,
Glückwunsch.
Wo du, ja, es ist ja schon ein bisschen surreal auch, aber, ja. Aber die feiern ehrlich gesagt genau diesen Mix und dieses, wie du sagst, dieses, dieses subtile Spiel damit. Und lustigerweise ist es auch so, dass unsere Apple TV Plus Kollegen aus England immer auch so ein bisschen gebremst haben, zu sagen, ihr Deutschen, ihr seid da immer so immer sehr advanced, ihr habt da immer das Gefühl, ihr könnt da viel, viel mehr vom Publikum erwarten, aber ihr müsst ein internationales Publikum manchmal ein bisschen mehr an der Hand nehmen. Und das ist genau das Gegenteil, was wir selber in unserer eigenen Sicht in Deutschland und was uns auch die Presse dann immer suggeriert haben, nämlich wir kriegen immer gesagt, das ist alles platt und wir sind alle zu einfach gestrickt. Also da gibt es sehr unterschiedliche Sichten, aber ich bin auch komplett dabei bei dir. Ich finde, so wie die das spielen, also von Heike, Axel, Lea, Leo, also die Familie Klatt bis hin zur kleinsten Rolle, das ist eine ganz tolle Bandbreite und da gibt es ganz tolle Entdeckungen und auch für mich ganz, ganz schöne Dinge, die sich einlösen. Also ich kenne Axel, glaube ich, seit der 14 ist. Wir sind quasi zusammen im Comedy-Fernsehen aufgewachsen, eher vor der Kamera, ich dahinter. Und ich habe seine Entwicklung gesehen. Und Axel Weih hat ja dann wirklich sich auch vom dem lustigen, dicken Nebenrollen-Freund irgendwann emanzipiert, hat sich verändert, ist erwachsen geworden. Und für mich war das natürlich außer Frage, dass er ein Timing-Monster ist und dass er ein wahnsinnig lustiger Spieler ist, aber zu sehen, dass er mich auch tief berühren kann und dass er, dass ich ihm alles glaube, was ich sehe im emotionalen Bereich und dass er eben mit einer Heike, die ja eben jetzt sage ich mal eher eine klassische Schauspielerin ist, die tolle Dramen gedreht hat und die zwar auch Unterhaltung eben kann und die auch schon lustige Sachen gedreht hat, aber die ja wirklich eher eine Schauspielerin ist, dass das zusammengeht. Also dass dieses, ich finde dieses Paar eine totale Entdeckung, weil das eben nicht so obvious ist, dass diese beiden man zusammenwirft und dann eben in so einer Mischung mit Lea Drinder, die einer der nächsten Superstars ist, völlig außer Frage, die Dinge kann mit ihren Anfang 20, die
Wahnsinn, ne?
Die Irrsinn sind, die dann aber eben auch so eine Neuentdeckung wie Leo Simon dabei hat, der den Ole spielt, ihren Bruder.
Ja, der ist auch klasse.
Noch nie was gedreht. Das ist natürlich, es war auch eine besondere Aufgabe des Casting, weil wir natürlich diese Rolle inklusiv gecastet haben. Wir haben gesucht eben nach einem, weil die Figur Ole ist neben allem auch noch eben gehörlos und hat Hörgeräte und das spielt manchmal auch eben in der Serie eine Rolle.
Ja.
Und natürlich haben wir dann gesucht nach eben einem Jungen, der wirklich im echten Leben auch gehörlos ist und auch Gebärdensprache beherrscht, was dann Axel und Heike in den Szenen, in denen gebärdet wird, auch lernen mussten. Da gab es tolle Experten, Expertinnen dabei, die uns da geholfen haben. Und das war halt ein ganz besonderer Castingprozess. Und dann einen Jungen zu finden wie Leo, dessen Muttersprache ist eigentlich Gebärden. Und der hat aber eben früh sprechen gelernt, obwohl er auch gehörlose Eltern hat. Hat er aber eben das seine stärkste Sprache und aber er muss quasi, das ist für ihn so, als müsste ein deutscher Schauspieler in Deutsch und in Englisch spielen, ne? Weil er muss einfach zwei Sprachen beherrschen.
Ja, ja.
Und der ist aber so ein intelligenter Spieler, der hatte so Bock darauf, der hat in kürzester Zeit diesen ganzen Wahnsinn, der auf jemand, der neu in dem Geschäft ist, einprasselt, ne? Mit wie so ein Set mit 150 Leuten oder mehr um dich herum, die ganze Technik, der ganze Irrsinn, der hat das so schnell verstanden und angenommen und so einen Spaß daran gehabt, dass du das halt einfach komplett vergessen kannst, dass er neu ist.
Ja, der hat auch echt Spaß gemacht. Und ich habe mich auch gefragt, wo kommt der her? Ich dachte, habe erst im ersten Moment gedacht, das ist vielleicht ein englischer Schauspieler oder so, weil man ihn noch nie gesehen hat. Und es hat wirklich richtig, und er ist halt auch so tief sympathisch. Er holt einen so richtig mit. Und aber interessant, dass auch der Darsteller gehörlos ist. War mir nicht so ganz klar, ob er das spielt oder.
Nee, ich finde, das ist ja so eine dieser Dinge, mit denen man sich ja jetzt einfach mehr beschäftigt, als man es früher getan hätte, zu sagen, wenn wir so eine Rolle haben, dann wollen wir sie auch mit jemandem besetzen, der eben im echten Leben, Entschuldigung. Kein Problem. Also wenn wir so eine Rolle haben, dann wollen wir die auch so besetzen, dass es eben von jemandem gespielt ist, der im echten Leben auch
das authentisch ist. Mhm.
Genau, ja,
voll gut.
Eben eine Hörbehinderung hat und eben diesen Aspekt einfach auch so bedienen kann.
Das hat auf jeden
Fall. Aber generell, ist das, finde ich, das Casting unheimlich divers im Sinne von, wir haben eine Wahnsinnsbandbreite von Spielern und Spielerinnen da drin. Also von eben, wirklich alteingesessenen Superprofis wie Joachim Kroll und David Striso, der wirklich
Wahnsinn. David Striso
wahnsinnig
hat so viel Spaß
lustig
gemacht.
Ist und
wie der
irrsinnig
aussieht.
Kathi Angerer, die ein Volksbühnenstar ist, Kostja Ullmann, eben Paulina Ruzynski, dann aber eben auch so ganz neue Entdeckungen wie Aaron Sanchez, der bei Sonne und Beton das erste Mal auch überhaupt gespielt hat, der jetzt auch hier seine zweite große Rolle spielt.
Auch super.
Das ist einfach schön, so eine Mischung zu haben.
Mhm. Ja. Ja, also es hat wirklich so viele Überraschungen auch bereit gehalten, muss man sagen. Jetzt schon mal ein bisschen anteasen. Wir verlinken natürlich in den Shownotes wie immer Tobi, damit ihr euch auch ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen könnt, wenn ihr wollt. Und natürlich auch die Serie bei Apple TV Plus. Where's Wanda heißt es. Und es heißt, hat einen englischen Titel auch im Deutschen, weil es gleich international angelegt ist, oder? Du hast mir
ja, läuft
im Vorgespräch gesagt.
Läuft seit zweiten in 150 Ländern.
So, krass, und wie fühlt sich deine Schultern so an mit den 2 Tonnen Pressure da drauf? So,
ist ja kein Pressure mehr. Wir haben es ja genau deshalb so gut gemacht.
Ja,
weil wir wollten, dass es für alle so gut ist.
Sag mal, und ist es anders für so ein internationales Haus zu arbeiten als jetzt für, weiß ich nicht, du hast ja auch schon für Streamer gearbeitet und bist ja auch schon hochdekoriert und aber ist es hat sich's anders angefühlt? Oder ist es im Prozess das Gleiche? Mischen die sich ein?
Also man merkte natürlich, dass das ein First Time ist. Also dass dass der erste Aufschlag, weil es eben die erste Serie aus Deutschland und generell ist ja Apple TV Plus im europäischen Festland auch noch gar nicht so viel tätig. Gibt ja, glaube ich, die zweite französische Produktion, die auch jetzt startet. Und aber noch gar nicht so irre viel.
Nee, genau.
Deshalb ist es natürlich so, dass, sagen wir mal, Strukturen, die bei anderen Mitbewerbern mittlerweile schon ein bisschen gewachsen sind, da noch ein bisschen mehr am Anfang sind. Was aber auch einen Vorteil hat, weil man eben direkter in einem relativ kleinen Kreis miteinander redet. Also eben, wir haben eine Kollegin in Deutschland, die unsere Ansprechpartnerin in Entwicklung und auch bis zum Schluss war. Und wir haben aber eben auch sehr viel direkt mit Jay Hunt und Joe Oppenheimer. Das sind eben die Head of auf ich weiß gar nicht, wie man genau sie nennt.
Auch noch Oppenheimer,
Head of,
ne?
Head of Creative, ja. of Creative in UK. Es ist natürlich immer so, das ist aber eben, je größer diese Struktur wird, und Apple ist halt ein Weltkonzern, ne? Da ist halt immer noch jemand dahinter, der auch noch was zu sagen. Also dann,
klar.
Du sagst halt was in Deutschland und dann heißt es halt, das müssen wir mal mit UK besprechen und in UK sagt man, das müssen wir mal mit LA besprechen. Mhm. Und das ist normal, das ist so ein bisschen, glaube ich, ist das so ein klitzekleiner Einblick, wie amerikanisches Studio-Work funktioniert. Mhm. Also wenn du mit den großen Studios in Los Angeles arbeitest, ist es ähnlich. Das hat so ein bisschen damit dann zur Folge, dass man natürlich, man könnte jetzt sagen, da habe ich weniger Freiheit, weil mehr Leute mitreden und andererseits, man ist vielleicht auch ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Dienstleister. Aber wir sind ja Dienstleister am gleichen Kunden am Ende, nämlich am Zuschauer. Und solange das so ist, dass wir alle uns einig sind, wir wollen ja die beste gemeinsame Show machen. Und da kann man natürlich hier und da immer mal verschiedener Meinung sein, wie die Szene besser funktioniert oder ob das wirklich weg soll oder ob man das nicht vielleicht drin ist in der Folge. Aber das ist ein Prozess, der ist ehrlich gesagt jetzt nicht viel anders. Was halt toll ist, sind eben die Möglichkeiten. Also ich habe noch nie eine Show gemacht, wo ich hauptsächlich mit dem Musik-Supervising Department darüber rede, ob wir die Musik, die wir jetzt neben dem Score von Ralf Wengmeier und Christoph Zirngiebel, eben die Songs, die wir in die Folgen haben, ob wir die alle cool finden und nicht, ob die vielleicht zu teuer sind, sondern es ist einfach so, dass man sagt, wenn wir das haben wollen, dann müssen wir uns das halt auch leisten. Und das ist, also ich konnte da wirklich viele tolle Dinge machen, was mir als Fan von Musik in so einer Serie auch totalen Spaß macht. Eben bis hin zu, dass wir eben Alice Merton dazu bekommen haben, den Titelsong beizusteuern. Und das ist halt so was, wo du merkst, wie groß das Ganze ist. Wo du halt einfach auch denkst, so, okay, wahrscheinlich kriegen wir die auch alle, weil die alle sagen, naja, für eine Apple-Show ist das wahrscheinlich, machen wir das mal.
Ja, geil. Ja, das ist ja cool. Und sag mal, und wenn du sagst, das war so viel mit UK und UK jetzt dann nach LA geschickt, ist es denn so, wurden die Bücher alle übersetzt? Ja, wahrscheinlich, ne?
Die Bücher sind ja, erstmal sind die Bücher ja in Englisch geschrieben, weil Oliver
Lenz. Dieser Autor, der das quasi neu erfunden hat, hat es. Ah ja, okay.
Und also die Bücher sind im Original erstmal Englisch und dann hat der einigen auch nicht ganz unbekannte Kollege Ralf Husmann, man könnte ihn kennen als Macher von Stromberg und März gegen März, hat die Bücher nicht übersetzt, sondern die wurden von Übersetzern übersetzt, aber hat die Bücher sozusagen eingedeutscht im Dialog, dass die Dialoge auch im Deutschen funktionieren. Das ist ein Wortspiel, was ein englischer Autor sich ausgedacht hat. Also es war zum Beispiel so, als ich die ersten Bücher hatte in Englisch, da musste ich immer lachen, weil der Oliver Lansley, wenn dann jemand sagt, wollen Sie reinkommen, dann sagt er, wollen Sie eine Tasse Tee? Weil das halt in England so üblich ist, dass man jemandem eine Tasse Tee anbietet und wo du sagst, es wäre in Deutschland echt weird, wenn jemand dauernd jemandem eine Tasse Tee anbieten würde, weil das ist einfach nicht in unserem Sprachgebrauch. Oder eben das typische, dass man hinten Love dranhängt, wenn man nett zu jemandem einfach nur ist, ne? Dann sagt man, yes, I can do that, love. Und das ist aber bei uns hat das natürlich sofort, das ist so, Liebes wäre dann die Übersetzung, aber das hat dann gleich so eine ganz andere Bedeutung. Und solche Sachen und eben den ein oder anderen Gag, der sich nicht in der Sprache, den man dann transferieren muss, hat dann Ralf Husmann und auch Lena Krumkamp, die auch schon viel mit Ralf zusammengearbeitet, sind dann über diese Büchereien, haben die dann ins Deutsche übertragen, wir haben die in Deutsch gedreht, haben in Deutsch geschnitten und dann kriegt natürlich Apple TV UK und auch Los Angeles, die kriegen die Sachen dann wieder mit Untertiteln zurück, damit sie verstehen, worum es eigentlich geht, ob wir auch das alles gemacht haben, was eigentlich mal in den Büchern stand.
Verrückt.
Das macht den Prozess halt, das bläst den Prozess natürlich ein bisschen auf, klar. Aber am Ende ist es natürlich auch so, die Sachen werden ja dann später teilweise untertitelt. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel, weil ich es noch nicht gesehen habe auf Apple TV Plus selber, ob jetzt zum Beispiel Spanisch untertitelt ist oder ob es auch eine spanische
Übersetzung.
Synchronisierte Fassung. Es gibt, glaube ich, eine englische Synchronisation und Untertitelung, weil die Briten zum Beispiel lieber Untertitel haben, aber die Amerikaner lieber synchronisiert haben, weil sie zu faul sind, die Untertitel zu
machen. Und das ist ja auch total spannend, wenn man da mal reinhören kann. Weil ich habe es ja jetzt auch in so einem Vorab-Screening-Room gesehen und jetzt nicht auch direkt auf dem Dienst selber. Aber das ist ja total spannend, wenn du mal dann überlegst, wer hat dann so eine Entscheidung getroffen, wie wird zum Beispiel Heike Mackert klingen im Amerikanischen? Weil jemand hat ja sich das angeguckt und hat gedacht, die Figur muss ungefähr so klingen.
Ja, das ist genau das ist das, was wir eigentlich in Deutschland nur andersrum bisher gewohnt waren, ne? Also, weil wir sind ja aufgewachsen damit, dass Robert De Niro halt wie Christian Brückner ist. Ja. Ne? Und nicht eben wie Robert De Niro, was jetzt ist. Mittlerweile ist es so, meine Töchter, 18, die haben halt so früh Englisch in der Schule gelernt, im Gegensatz zu uns, dass sie halt ab 14, 15 haben die Sachen auf den Streamern und so nur noch im Original geguckt. Die gucken sogar norwegische Serien im Original mit Untertiteln, weil sie das einfach gar nicht mehr so cool finden, dieses Synchronisierte. Wir sind da so mit aufgewachsen und ich finde das immer noch dass wir immer noch die besten Synchronschauspieler auf der Welt haben. Viele von den Schauspielern, die ja auch dann auch bei uns teilweise mitspielen in Rollen, sind ja auch, also zum Beispiel der Schellenberg, der Thorsten Michaelis, der ist die deutsche Stimme von Sean Bean eigentlich auch. Und wenn man dann die Augen zumacht, dann hört man das auch ab und zu. Das ist halt so ein anderer, da merkt man dann wieder daran, man könnte sagen, dass wir alt geworden sind, aber wir sind halt diese analog oder linear, nicht linear, analog, digitale Mischgeneration. Eben genau wie das Gleiche wie mit diesem neuen Trend, nach dem Binge-Watching-Trend, dass du jetzt sagst, okay, jetzt gibt's wieder jede Woche eine Folge, also so wie früher. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass unsere Generation Zuschauer sich das manchmal so ein bisschen zurückwünscht, weil ja die Serie ist ja eigentlich so ein bisschen wie ein Roman. Im Vergleich zu einem Film ist ja eine Serie eigentlich immer wie ein Roman mit verschiedenen Kapiteln, mit einer langen Entwicklung. Ja. Und du liest ja im seltensten Fall so ein 800-Seiten-Roman am Stück, sondern du legst den zwischendrin mal weg, du nimmst den wieder auf. Und eigentlich ist das so ein bisschen ja das Ziel. Und das ist ja egal, ob das alles da ist oder ob das jede Woche kommt. Aber wir haben eben dieses Gefühl, dann man muss drauf warten, noch erlebt. Und ich finde zum Beispiel für unsere Serie mit dem, wir haben ja wirklich eine Menge hervorragender Cliffhanger an der Ende von Folgen. Ja. Und ich finde es für so eine Serie, wo, weil das geht dann oft ein bisschen verloren, wenn du das binge-watchst, weil du dann einfach, dann skippst du den Abspann und dann bist du schon in der nächsten Folge. Und so ein Cliffhanger wirkt natürlich viel mehr nach, wenn du weißt, oh, jetzt kommt erst nächste Woche die neue Folge. Ich habe es mal... wenn ich dich langweile, sag's mir bitte.
Nein.
Ich habe mir ist mal passiert, zu Zeiten, als man sowas wie 24, ich meine, das waren 24 Folgen, eine Staffel, eine Stunde. Als man 24 noch, vielleicht kannst du dich erinnern, noch in USA auf DVD bestellen musste, weil es hier noch gar nicht gab. Da habe ich, wir hatten damals noch keine Kinder, meine Frau und ich beide beim Film, also sehr frei zu gestaltende Freizeit, und haben uns dann die DVD in Amerika bestellt. Ich hatte damals so einen DVD-Player mit Regionalcode 2 für Deutschland und einen DVD-Player, wo man amerikanische DVD, man konnte die nämlich nur so begrenzt oft umstellen. Und dann kam diese DVD und dann haben wir uns ein Wochenende mit Essensbestellung haben wir uns eingeschlossen und haben eine Staffel weggesuchtet. Und dann ist es mir passiert, dass wir die letzte DVD, haben so eine DVD eingelegt und es gab noch eine in dieser Box und wir gucken das und dann läuft eine Folge und ich sag, und jetzt kommt die letzte DVD und dann gucken wir diese DVD und da ist nur Bonusmaterial drauf. Und wir hatten quasi, weil du bei 24 relativ schnell den Überblick verloren hast, wie viele Folgen hast du gesehen, hatten wir einfach nicht gemerkt, dass das die letzte Folge war und nur noch Bonusmaterial. Und das war fast traumatisierend, weil wir wirklich so enttäuscht waren, dass wir uns nicht vorbereiten konnten auf, das war jetzt die letzte Folge und die nächste Staffel kommt erst nächstes Jahr. Und sowas hat man halt nicht mehr so oft. Deshalb ist das, ich finde das für die Cliffhanger bei so einer Spannungsgeschichte, finde ich das grundsätzlich eine ganz gute Sache.
Weil du ja auch in der Struktur, das darf man vielleicht schon verraten, denn jetzt kann man es ja auch schon sehen, die ersten Folgen, weil du ja auch in der Struktur immer schneidest. Du springst ja immer sozusagen von dem Ereignis, als es passiert ist, als Wanda verloren ging, wie auch immer, das wollen wir mal so im Nebel lassen, und dann wieder sozusagen aber gleichzeitig in der Erzählung vor in eine andere Zeit. Und das siehst man immer, weil du da sehr schön nämlich quasi das in echte Bilder integrierst, diesen Counter, an welchem Tag man gerade ist. Das steht immer so dreidimensional im Raum auf irgendeinem Objekt. Das hast du irgendwie hübsch eingebaut.
Ja, das hat viel Spaß gemacht. Das waren teilweise auch Sachen, die hatte der Autor sich schon ausgedacht. Teilweise eben haben wir währenddessen ein Device entwickelt, wie wir eben in der Zeit hin und her springen wollen, weil das eben eben, wie du sagst, das ist ein entscheidendes Element in der Serie, ja, ist eben, dass wir, dass es Tag Null gibt, an dem Wanda verschwunden ist, und wir in der ersten Folge erfahren, dass sie eigentlich, dass man eigentlich sagt, ab Tag 100 sinken die Chancen, so jemanden wiederzufinden, rapide, und dass sie eigentlich in dieser Zeit versuchen, sie zu finden, und dass wir eben immer ins Jetzt, wo sind sie gerade auf der Suche dahin, wieder dahin springen, wo sie verschwunden ist, und vielleicht ein bisschen was erfahren, was uns wieder weiterbringt. Also das ist so ein Element, und dann gibt es noch das andere Element, dass eben Wanda selber, die Stimme von Wanda, uns am Anfang und auch am Ende und mal gerne mal zwischendrin auch aus dem Off erzählt, entscheidende Sachen oder auch einfach nur Dinge kommentiert, was sie auch so ein bisschen zu so einem zu so einer allwissenden Figur macht, wo man sich fragt, okay, was ist mit ihr passiert, dass sie uns das jetzt erzählt? So, und das sind so, ja, das sind so zwei Elemente, und genau dieses Spiel, ne, genauso wie das Spiel eben mit, wann ist es lustig, wann ist es emotional, wann ist es spannend. Diese Verspieltheit, die hat halt, glaube ich, uns alle von Anfang an gepackt und so Bock gemacht, das zu erzählen.
Voll geil. Ja, ich finde, du hast es jetzt irgendwie auch, du hast es jetzt nochmal so ein bisschen den Mund wässrig gemacht, ne? Denn das haben wir jetzt auch noch ein bisschen auch darüber erzählt, dass es halt nicht nur so eine lineare Erzählung ist, sondern verschachtelt, Genre-Mix angedeutet. Ich glaube, wir können auch übrigens verkünden, wir machen ja noch eine Folge, wir machen noch eine Tage wie diese Folge mit irgendjemandem aus dem Cast, Mystery Game, ja, das machen wir jetzt so wie du. Das sagen wir jetzt.
Ich bin gespannt.
Nicht. Kündigen wir an, ja, ich bin auch gespannt. Tobi, ich danke dir total herzlich. Wünsche dir total viel Glück.
Ja, ich wünsche dieser Serie auch, dass sie überall gesehen wird. Und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen und hören. Jetzt sind wir bei zweimal, das ist fast schon Tradition. Wir können gerne lose in Kontakt bleiben, Alex.
Ja, das finde ich gut. Und du drehst ja bestimmt schon wieder, wie ich dich kenne. Und ich hoffe, dass ich dich dann bald wiedersehe.
Ja, das hoffe ich
vielen
auch.
Vielen herzlichen Dank. Und wir verlinken, wie gesagt, alles in den Shownotes. Wer weiterlesen will, weiterhören will, kriegt alle Informationen bei uns. Bis bald, Tobi.
Bis bald.
Danke, ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.